ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Kurz nach 10 am Freitagvormittag eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße bei uns ganz herzlich Professor Frank Jessen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind an der Uniklinik in Köln und leiten dort das Alzheimer-Präventionszentrum. Wir wollen darüber sprechen, wie wir alle vorbeugen können. Da gibt es ja so unterschiedliche Mythen. Viel Fisch essen, Kreuzworträtsel lösen, dann wird es schon klappen. Was sagen Sie?
Grundsätzlich ist das ein Teil von einem gesunden Lebensstil. Ich glaube, das Besondere und Neue ist, dass wir seit ungefähr 10 Jahren wissen, dass das Risiko, eine Demenz zu bekommen im höheren Alter, eine Alzheimer-Krankheit, nicht schicksalshaft ist, so wie wir das noch vor 20 Jahren geglaubt haben, sondern tatsächlich mit unserem Lebensstil zusammenhängt. Wir wissen heute, oder es gibt Modellrechnungen, dass man sagt, dass ungefähr fast die Hälfte des Risikos in seinem Leben eine Demenz zu bekommen, von Risikofaktoren abhängt, die theoretisch modifizierbar sind.
Da wollen wir drüber sprechen. Gerade haben Sie aber auch Alzheimer-Krankheit gesagt und Demenz. Vielleicht gerade mal, um die Begriffe zu klären,
genau,
weil
ganz,
diese
ganz
oft vermischt werden.
Ganz vorneweg. Also Demenz ist ein Syndrom, wie man in der Medizin sagt, ein Zustand, der so definiert ist, dass man sagt, jemand hat ausgehend von einer geistigen Gesundheit eine Verschlechterung seiner geistigen Leistungsfähigkeit, Gedächtnis, Orientierung, Sprache und so weiter, bis zu einem Niveau, dass die Person nicht mehr alleine und selbstständig im Leben zurechtkommt. Das heißt, Hilfe braucht, abhängig wird, pflegebedürftig wird. Das ist ein Prozess, der geht typischerweise über viele Jahre. Das nennt man Demenz. Das sagt nichts darüber aus, woher die Demenz, also was die Ursache, welche Krankheit dieser Demenz zugrunde liegt. Und die häufigste Gehirnkrankheit, die zu einer Demenz führt, ist die Alzheimer-Krankheit. Und die Alzheimer-Krankheit ist eine definierte Gehirnerkrankung, bei der bestimmte Eiweißablagerungen im Gehirn stattfinden, die die Gehirnzellen schädigen und dann eben diese Funktionsstörungen machen, die dann eben eine Demenz sind. Also Demenz ist das, die Zustandsbeschreibung, die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Ursache einer Demenz.
Also können die Begriffe heute Vormittag auch durchaus mal durcheinander fallen.
Ja.
Jetzt habe ich schon mal die Aussage gehört, Demenz wird die neue Volkskrankheit. Liegt das denn daran, dass wir immer älter werden?
Sicherlich. Also auf der einen Seite wissen wir, dass durch diese zunehmend doch gesünderen Lebensstil auch oft in der Breite der Bevölkerung die prozentuale Häufigkeit von Demenz in Altersstufen zurückgeht. Das heißt also, heute sind weniger Menschen, die zwischen 80 und 85 Jahre alt sind, demenzkrank als noch vor 30 Jahren. Mhm. Auf der anderen Seite steigt das Durchschnittsalter unserer Bevölkerung so schnell an, dass trotzdem die Anzahl der Demenzerkrankten insgesamt zunimmt. Und wir haben jetzt ja die sogenannte Boomer-Generation, das ist ja die größte Gruppe der Bevölkerung. Jahrgang 64 ist der stärkste Jahrgang in Deutschland. Und das ist natürlich eine Welle, die da noch kommt. Also in den nächsten 20 Jahren wird diese Boomer-Generation natürlich die ganzen altersassoziierten Krankheiten haben.
Haben Sie schon Erkenntnisse, ab welchem Alter die Krankheit vermehrt auftritt?
Es geht exponentiell. Also unter 60 ist es sehr, sehr selten. Gibt es auch, meistens genetisch bedingt. Frühe Alzheimer-Formen gibt es. Und dann geht das exponentiell hoch. Und man kann sagen, dass bei den 90-Jährigen, über 90-Jährigen so ungefähr 30-40% eine Demenz haben. Und so geht das also hoch. Das heißt, ab 70 ist noch seltener, ab 75, 80 wird es dann langsam häufiger und 90 dann sehr häufig.
Wie lässt sich das Risiko senken, an Demenz zu erkranken? Darüber sprechen wir, Professor Frank Jessen, heute Vormittag bei uns in SWR1. Leute, kommt schon Hörerfragen rein. Peter schreibt uns nämlich gerade, und das ist eine wichtige Frage, die viele sich wahrscheinlich stellen. Gibt es denn schon Erkenntnisse, ob Alzheimer erblich bedingt auftritt?
Ja, die gibt es. Alzheimer ist ja, Volkskrankheit, haben wir gerade gesagt, eine häufige Krankheit, eine sehr komplexe Krankheit, ähnlich wie Diabetes, Krebs, hoher Blutdruck, andere Erkrankungen. Und bei all denen ist es so, dass es, wir nennen das so Familiarität, also es gibt eine Vererbung in Familien, eine Veranlagung, die genetisch bedingt ist. Das muss man sich aber nicht so vorstellen, dass das jetzt so ein Gen ist, was man einfach testen könnte. Das ist nochmal anders zu verstehen. Aber wenn man einen Ersterkrankten einen erstgradigen Angehörigen mit der Erkrankung hat, also mit einer Alzheimer-Krankheit zum Beispiel, dann hat man selber ein ungefähr anderthalb- bis zweifach erhöhtes Risiko im Vergleich zu jemandem, der keinen erstgradigen Angehörigen hat. Also so kann man sagen, ungefähr 50-60% des Risikos zu erkranken ist genetisch.
Und die anderen Prozent, können wir da mal auf die Risikofaktoren gucken?
Genau, also da gibt es immer wieder Aktualisierungen. Im Moment werden 14 Risikofaktoren und vielleicht noch ein paar mehr diskutiert. Das fängt an im jungen Leben. Eine hohe oder höhere Bildung ist schützend vor Demenz. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass schon in der Jugend die Plastizität des Gehirns ausgebildet wird, damit die Fähigkeit später besser mit so einer Erkrankung die kompensieren zu können. Außerdem führt höhere Bildung oft auch zu einer beruflichen Tätigkeit, die mit höherer geistiger Aktivität verbunden ist. Also das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Dann Dinge, die auch schon im jüngeren Erwachsenenalter relevant sind, sind Kopfverletzungen. Das ist ja viel in den Medien gewesen. Sportarten, das fing an mit dem Boxen. Da weiß man schon ganz lange, dass Boxer ein hohes Demenzrisiko haben. Dann vor 15 Jahren hat man das mit dem American Football entdeckt. Inzwischen ist es auch ganz klar, dass Profifußballer, aber ich spreche hier wirklich nur von Profifußballern, die über Jahrzehnte intensiv trainieren, aufgrund des Kopfballtrainings auch ein erhöhtes Demenzrisiko haben, auch in Europa. Dann gibt es so im mittleren Lebensalter, ja, dieser klassische Aufbau dann dieser typischen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, Übergewicht, Rauchen, viel Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, das sind alles auch Dinge, die später, 20 Jahre später, das Demenzrisiko erhöhen.
Klingt irgendwie so logisch, weil das sind so Sachen, die überhaupt für einen gesunden Lebensstil beitragen, oder? Ja. Wenn man dann sagt, alles, was ungesund ist, ist auch ein Risiko, an Demenz zu erkranken. Ist es so einfach, die Formel?
Im Prinzip ja, schon. Also vieles, was allgemeine Faktoren für gesundes Altern sind, gelten auch für Demenz. Das ist eben, dass man keinen hohen Blutdruck hat, dass man sich regelmäßig bewegt, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt, dass man kein Übergewicht hat, nicht raucht. Es gibt dann ein paar Risikofaktoren, die sind ein bisschen spezifischer für Demenz. Das ist das mit der Bildung, das ist das mit den Kopfverletzungen. Später kommt noch dazu soziale Isolation als Risikofaktor. Das
heißt, im höheren Alter wahrscheinlich,
wenig Kontakte. Ja. Genau, das ist dann so etwas höheren Alter. Depressionen, auch das sind nochmal eher etwas spezifischere Risikofaktoren für Demenz. Aber im Prinzip, ja, also gesunder Lebensstil ist auch gesund fürs Gehirn. Und das wissen viele eigentlich gar nicht.
Ja, Demenz tritt auch erblich bedingt auf. Das haben wir schon geklärt mit Professor Frank Jessen. Wir wollen weiter darüber sprechen. Was passiert denn, wenn Sie so eine Diagnose stellen? Dann fragen Angehörige doch wahrscheinlich ganz häufig, inwiefern sie später selbst betroffen sind dann. Ne?
Ja, also wenn jemand, typischer Fall ist ja, dass wir einen Patienten in unserer Ambulanz haben, der zum Beispiel Mitte 70 ist, oder mit Gedächtnisstörungen, die seit 1, 2, 3 Jahren bestehen, in auffälliger Art und Weise, sodass alle merken, dass da was nicht stimmt. Wir machen die Diagnostik, dann können wir ja heute auch tatsächlich sehr früh die Krankheit feststellen, die Alzheimer-Krankheit als Grundlage, auch schon fast schon bevor dieses richtige Demenzstadium erreicht ist. Dann beraten wir natürlich die Betroffenen bezüglich Therapiemöglichkeiten und Umgang mit der Erkrankung, Prognose und auch Vorbereitungen, wie man sich einstellen kann auf das Leben mit der Erkrankung. Und natürlich kommen dann die Fragen auch der Kinder zum Beispiel, die dann vielleicht um die 50 sind, muss ich mehr Sorgen machen. Da gilt eben erstmal primär nicht. Gerade wenn man im mittleren Lebensalter ist, hat man eben noch die Möglichkeit, durch diesen gesunden Lebensstil im breiten Sinn wirklich auch sein Gesundheitsrisiko im höheren Alter zu senken, nicht nur für Demenz, sondern für alle Erkrankungen. Und was man nicht hat, also was heute noch nicht möglich ist, ist bei einem 50-Jährigen irgendeinen Test zu machen und dann ganz genau vorauszusagen.
Wie den Gentest, so klassisch.
Genau,
ne?
Ja, das ob geht und nicht. Wann die Person dann auch mal eine Demenz bekommen wird, das können wir heute noch nicht.
Bleiben wir nochmal bei der Diagnose dann. Was sind denn eigentlich die Symptome, wo ich dann vielleicht ins Zweifeln komme, ist da was oder ist da nichts?
Ja, also bei der typischen Alzheimer-Krankheit als häufigste Demenzform sind es Gedächtnisstörungen, Kurzzeitgedächtnisstörungen, in dem Sinn, dass man zum Beispiel, wenn man etwas miteinander bespricht, die betroffene Person regelmäßig sich daran nicht mehr erinnern kann.
Ans Gespräch,
ne? Also dann so 1, 2, 3 Stunden später nicht mehr weiß, dass das Gespräch überhaupt stattgefunden hat. oder immer wieder das Gleiche berichtet, erzählt. Und das parallel geht mit zum Beispiel Überforderungen bei komplexen Situationen, wenn man zum Beispiel komplexere Schreibtischarbeiten macht oder so, dass man das auf einmal nicht mehr hinkriegt. Und vielleicht auch nochmal Orientierungsschwäche an Orten, wo man vielleicht zum ersten Mal ist. Also wenn man irgendwo im Urlaub ist, kann man sich ja typischerweise schnell orientieren. Und dass man dann auf einmal nicht mehr findet, wo ist denn jetzt hier irgendwo das Zimmer im Hotel oder solche Dinge. Alles das kann mal punktuell einmalig auftreten.
Das wäre die Frage, wie oft muss sowas passieren?
Ohne dass man sich darüber Sorgen machen muss. Jeder hat mal so eine Fehlleistung. Aber wenn das zu einem kontinuierlichen Muster wird, über Monate, über ein halbes Jahr, über ein Jahr, dann ist das nicht normal und dann sollte man da ärztlichen Rat suchen.
Wir sprechen über die Faktoren, mit denen sich das Alzheimer-Risiko minimieren lässt. Professor Frank Jessen ist bei uns in SWR1 Leute. Mediterrane Ernährung wird ja bei so vielem als gut bezeichnet, auch in der Demenzprävention.
Ja, schon. Also es gibt Hinweise dafür, dass dieser sogenannte mediterrane Ernährungsstil schützend bei Demenz ist, auch bei vielen anderen Erkrankungen wiederum. Was ist der mediterrane Ernährungsstil? Das ist
Olivenöl.
Olivenöl,
Fisch. Also in erster Linie. Da kommt der Fisch wieder.
Pflanzliche Öle, also mit ungesättigten Fettsäuren. Zum Beispiel Olivenöl, kann aber auch Rapsöl sein, was sehr viel Omega-3-Säuren zum Beispiel hat. Dann Seefisch. Mhm. Omega-3, das sind die guten Säuren, die guten langkettigen Fettsäuren, die gegen chronisch entzündliche Prozesse wirken. Das ist gut. Dann natürlich die Vitamine, die man über eine breite vegetarische Ernährung hat. Das sind so wesentliche Elemente und auch tatsächlich Nüsse, also Walnüsse insbesondere, sind gesund.
Sieht ja schon aus wie das Hirn, sagt man immer.
Genau. Also das sind so die Dinge. Was sicherlich nicht günstig ist, ist rotes Fleisch. Das weiß man aus vielen Quellen. Und natürlich gesättigte Fettsäuren, also tierische Fette.
Zucker wahrscheinlich auch nicht gut.
Zucker, wobei man immer natürlich sagen muss, alles ist eine Frage der Menge. Man kann das alles schon essen, aber wenn das sehr einseitig ist, nennt man das Western Diet, also die westliche Diät, die, ich sage immer, Burger-Pommes-Diät. Die ist auf Dauer fürs Gehirn nicht so gut und für viele andere Sachen auch nicht.
Ist ja irgendwie auch logisch, ja. Jetzt kommen schon Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Esslingen, schreibt uns gerade Wolfgang und sagt, von einem Arzt für Ganzheitsmedizin habe ich gehört, dass in Gegenden mit viel Lithium im Wasser die Häufigkeit von Demenz gering sei. Geht das dann vorzubeugen mit einer dosierten Einnahme von Lithiumchlorid, fragt er?
Also es ist tatsächlich so, dass Lithium ganz besondere Effekte hat auf eine bestimmte pathologische Veränderung bei Alzheimer. Diese Hypothese gibt es schon länger. Man hat auch schon tatsächlich mal Studien gemacht und hat Patienten mit Alzheimer mit Lithium behandelt. Das war nicht wirksam, weil vielleicht die Behandlungszeit zu kurz war. Es gibt ja auch eine Patientengruppe, nämlich Patienten mit bipolarer Erkrankung, die teilweise über Jahrzehnte Lithium einnehmen zum Schutz im Rahmen ihrer bipolaren Erkrankung. Da kann man aber auch nicht sicher nachweisen, dass die ein vermindertes Demenzrisiko haben. Also am Ende des Tages richtig hart bewiesen ist es nicht, dass es vor Demenz schützt, obwohl es einen theoretischen Mechanismus gibt. Lithium kann aber auch Nebenwirkungen haben, und zwar erhebliche. Also ich würde bis hin zu Koma. Also die dauerhafte Einnahme von Lithium kann zu einer Nierenschädigung führen. Wenn es leicht überdosiert ist, kriegt man kognitive Probleme und zitternde Hände. Und wenn man eine starke Überdosierung hat, kann man bis ins Koma fallen. Also ich empfehle nicht, ohne ärztliche Begleitung Lithium als Substitut einzunehmen. Das ist nicht zu empfehlen.
Aus Tübingen kommt eine Frage von Nadine und sie sagt, ob Sie von der Studie gehört haben, dass Mikroplastik im Gehirn bei Toten vermehrt als Demenzursache festgestellt wurde. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das sind natürlich jetzt neue Befunde. Ich glaube, durch das Mikroplastik in der Ernährung, hier muss man sicherlich auch wieder sagen, vielleicht auch gerade bei Fischen, kommt natürlich Mikroplastik auch in den menschlichen Körper. Man findet es auch ins Gehirn, das heißt, es scheint bis ins Gehirn zu kommen. Man findet es sicherlich auch in den Ablagerungen bei der Alzheimer-Erkrankung. Ob das jetzt kausal die Alzheimer-Erkrankung auslöst, da wäre ich vorsichtig, weil die Prozesse, die die Alzheimer-Krankheit auslösen, erstrecken sich über Jahre bis Jahrzehnte. Und ich glaube, die starke Anreicherung von Mikroplastik ist etwas, was vielleicht in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren zugenommen hat. So dass ich nicht weiß, ob man da schon eine Kausalität ableiten kann. Aber dass man das im Gehirn findet, das ist auf jeden Fall plausibel.
Manchmal gehen Demenz und Depressionen einher. Professor Frank Jessen bei uns in SWR1 Leute. Lässt sich sagen, was ist zuerst da, die Demenz oder die Depression?
Es ist so, dass oft am Anfang einer Demenzerkrankung auch eine Depression da ist. Manchmal ist es sogar die erste Veränderung, die man sieht. Depression heißt ja reduzierter Antrieb, gedrückte Stimmung. Sehen wir häufig am Anfang einer Demenzerkrankung. Hat auch viel psychologische Hintergründe. Man merkt, irgendwas verändert sich. Man hat natürlich Angst auch vor einer Demenz. Hat auch biologische Gründe. Es gibt eine gewisse Erklärung im Gehirn von den Mechanismen, wie eine Depression entsteht und wie eine Demenz entsteht, sodass es da auch eine biologische Kombination gibt. Aber auch wenn man früher im Leben eine Depression hatte, kann das das Risiko für eine spätere Demenz erhöhen, weil zumindest schwere Depressionen, lange Depressionen auch so eine Art von, ich würde mal sagen, Narbe im Gehirn hinterlassen, die dann später die Vulnerabilität für eine Demenz auch erhöhen kann.
Noch wichtige Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern kommen rein. Christian Schicke fragt zum Beispiel zum Thema Schlaf. Schlaf ist doch so wichtig, wurde bei den Risikofaktoren gar nicht erwähnt, hat er vermisst.
Das stimmt. Auch in der aktuellen Übersichtsarbeit zu den Risikofaktoren kommt Schlaf noch nicht vor, weil es noch nicht so hart abgesichert ist als Risikofaktor. Es ist aber sehr spannend, weil im Schlaf gibt es neu entdeckte Reinigungsmechanismen des Gehirns, wo ein bestimmtes Drainagesystem im Gehirn geöffnet wird, was Substanzen, die nicht ins Gehirn reingehören, rauswäscht, wie zum Beispiel dieser Alzheimer-Eiweiß oder Alzheimer-Amyloide. Das kann man auch im Tiermodell nachweisen und deshalb gibt es eben die Hypothese, dass langjährige Schlafstörungen ein Demenzrisikofaktor sind. Die Studien, die das hart belegen, sind im Moment in Entwicklung und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Updates dieser richtig robusten Risikofaktoren für Demenz-Schlafstörungen auch mit aufgenommen werden.
Bleibt da also weiter spannend bei dem Thema. Anja Schauer schreibt uns, gibt es denn Studien, ob eine Einnahme von Hormonen in den Wechseljahren eine Auswirkung auf Demenzerkrankungen haben?
Ja, man hatte ja vor 20 Jahren viel Hoffnung in eine Hormonsubstitution im Sinne von Prävention bei Frauen auch über längere Zeiträume gelegt. Leider muss man sagen, dass eher negative Effekte dabei rauskommen. Risiko für Schlaganfall, teilweise auch für Brustkrebs, erhöhen sich durch diese Hormonsubstitution, sodass man das nicht mehr empfiehlt. Gleichwohl gab es früher in der Zeit Studien, die einen gewissen Schutz vor Demenz haben vermuten lassen, aber in der Abwägung von Risiken und Nebenwirkungen würde man jetzt als Prävention keine langfristige Hormonsubstitution empfehlen. Eine kurzfristige zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden kann man aber ohne Bedenken machen.
Lässt sich das für alle Hormontherapien sagen bei den Wechseljahren? Weil da gibt es dann ja auch Hormonersatzstoffe, wo das, glaube ich, mal genau andersrum eingeordnet wird.
Ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht ganz tief in der Materie.
Da sind Sie der Falsche wahrscheinlich.
Ja, genau.
Alles klar. Dann gucken wir weiter nach den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Peter Graubaum schreibt nämlich gerade, mich interessiert, ob Operationen im hohen Alter mit langer Narkose demenzfördernd sind.
Es ist auf jeden Fall ein Risiko. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Alzheimer-Krankheit auch sich ja lange im Gehirn entwickelt, bevor man was davon merkt. Sie kann also quasi im Gehirn, ich sag mal, schlummern. Mhm. Und eine lange Narkose, eine lange Vollnarkose ist auch Gehirnstress. Und es kann manchmal sein, dass dann dieser Gehirnstress durch diese Narkose dazu führt, dass das Gehirn dekompensiert. Und dass diese schlummernde Alzheimer-Erkrankung auf einmal deutlich klinisch symptomatisch wird. Das sehen wir immer wieder. Also lange Vollnarkosen bei älteren Menschen sind nicht ohne Risiko, dass man später eine kognitive Beeinträchtigung hat. Trotzdem sind die natürlich oft erforderlich.
Ja. Wir sprechen über Risikofaktoren für eine Demenz, für Alzheimer-Erkrankungen mit Professor Frank Jessen von der Uniklinik in Köln. Dort leiten Sie das Alzheimer-Präventionszentrum. Hören und Sehen wollten wir noch ansprechen. Inwiefern spielen die denn eine Rolle?
Ja, das ist eigentlich eine recht neue Erkenntnis, dass schlechtes Hören ein Risikofaktor für Demenz ist. Das hat man so um die 2020 erstmalig beschrieben. Und jetzt ist auch unter die Liste dieser 14 Risikofaktoren ist jetzt auch die, das schlechte Sehen tatsächlich gekommen.
Müssen Sie sich jetzt Brillenträger Sorgen machen?
Nee, gerade die nicht, weil die korrigieren ja ihr Sehen. Das ist ja das Entscheidende dabei, dass man diese Sachen korrigieren kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu wissen. Wahrscheinlich ist es so, dass wenn die Sinnesorgane nicht gut funktionieren, ist der Input ins Gehirn weniger. Das heißt weniger Anregung, weniger Stimulation. Wenn man schlecht sieht, besorgt man sich sehr schnell eine Brille, weil schlechtes Sehen ist sehr alltagsbeeinträchtigend. Schlechtes Hören wird nicht so schnell angegangen, weil das Hörgerät immer noch in gewisser Weise stigmatisiert ist. Wobei es gibt heute fast unsichtbare Hörgeräte. Man kann aber allen empfehlen, auch schon ab dem mittleren Lebensalter, wenn man nicht gut hört, wirklich ein Hörgerät zu benutzen, weil das ist tatsächlich aktive Demenzprävention.
Wobei es ja sowohl Gegenargumente gibt beim Hören und Sehen, dass man sagt, naja, wenn man sie nicht unterstützt durch Brille oder Hörgerät, dann strengt man sich automatisch etwas mehr an.
Das stimmt, man strengt sich mehr an, aber man kann sich halt irgendwann, man kann sich nicht so gut anstrengen, dass man das vollständig kompensiert. Das heißt, man sieht und hört dann trotzdem schlechter.
Man kann Fragen stellen.
Ja, das könnte man aber vielleicht Fragen stellen und ein Hörgerät haben.
Okay, wir wollten über Therapiemöglichkeiten sprechen. Ja. Denn eine Heilung gibt es nicht, dennoch es gibt da so etwas wie einen Durchbruch, lässt sich das sagen?
Ja, es gibt einen großen Durchbruch vom Wissenschaftlichen her. Die Alzheimer-Krankheit hat ja diese typischen Gehirnveränderungen, diese Amyloid-Eiweißablagerung im Gehirn, die man bis vor ganz kurzer Zeit eigentlich nicht beeinflussen konnte. Und es gibt nach einer Entwicklung auch schon über 20 Jahre jetzt erstmalig Immuntherapien, also Antikörpertherapien, die tatsächlich diese Ablagerung im Gehirn wegmachen können. Die führen noch nicht zu einem vollständigen Stopp der Erkrankung, aber zu einer Verzögerung, die auch durchaus signifikant und auch relevant ist. Diese Medikamente sind in den USA und vielen anderen Ländern bereits zugelassen. Wir hoffen, dass die Zulassung in Europa auch in wenigen Wochen kommt. Das ist da noch in der Diskussion. Entscheidend ist, dass das nur sinnvoll ist, wenn man die Krankheit ganz, ganz früh erkennt. Eigentlich fast schon noch vor dem Stadium einer voll ausgebildeten Demenz. Also wenn eher nur diese Kurzzeitgedächtnisstörungen da sind, aber man sonst noch ganz gut zurechtkommt. Auch dann schon ist es wichtig und sinnvoll, das untersuchen zu lassen, beim Hausarzt anzusprechen, gerne aber auch zu neurologisch-psychiatrischen Fachärzten zu gehen oder Gedächtnisambulanzen, die es ja in vielen Kliniken gibt, um das wirklich abklären zu lassen, weil vielleicht haben wir in ein paar Wochen oder Monaten die Möglichkeit, dann da auch erstmalig kausal diese Erkrankung zu behandeln.
Jetzt sprechen Sie wirklich von Wochen, heißt das? Es kann wirklich in Wochen dann auch Therapiemöglichkeiten bei uns in Deutschland geben?
Wir erwarten zumindest in den nächsten Wochen die finale Entscheidung der Europäischen Zulassungsbehörde. Dann wird es wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit dauern, bis dann diese Medikamente am Markt sind, verfügbar sind, in den Apotheken sind. Aber das wird dann sich in den nächsten Monaten auf jeden Fall umsetzen. Vorausgesetzt, dass die finale positive Entscheidung durch die Europäische Zulassungsbehörde kommt, von der ich im Moment mal ausgehe, dass es positiv sein wird.
Und wir halten fest, Früherkennung ganz wichtig. Professor Frank Jessen ist bei uns, jemand, der sich tagtäglich mit Alzheimer, Demenz beschäftigt. Sie forschen daran. Wie wird man denn überhaupt Alzheimer-Forscher?
Ja, ich muss sagen, dass ich schon als Schüler und Jugendlicher ein besonderes Interesse für das Gehirn hatte. Ich habe schon populärwissenschaftliche Bücher über das Gehirn gelesen, über Psychologie gelesen, bin dann zum Medizinstudium gekommen und da war es für mich immer klar, es muss ein Thema rund ums Gehirn zu tun sein, was rund ums Gehirn ist. Da kam eigentlich Neurologie oder Psychiatrie in Frage. Für mich ist es dann die Psychiatrie geworden. Und dann durch ein paar Zufälle bin ich schon ganz früh in meiner Zeit als Assistenzarzt dann in das Thema Alzheimer-Forschung eingestiegen, auch immer mit Patientenarbeit. Also meine Forschung ist immer mit Patienten, ist jetzt nicht im grundlagenwissenschaftlichen Bereich. Hab dann sehr schnell auch die Freude an der Arbeit mit dieser Patientengruppe und den Angehörigen entwickelt. Ist zwar eine sehr schwere und fatale Erkrankung, aber trotzdem kann man natürlich im Gespräch und in der Beratung auch einiges machen. Und was mich dann insbesondere fasziniert hat, ist der wissenschaftliche Fortschritt. Als ich in den 90er Jahren mit dieser Erkrankung angefangen habe, mich zu beschäftigen, gab es keine Diagnostik, um die Erkrankung beim Patienten wirklich festzustellen. Es gab praktisch keine Therapien. Und das hat sich alles in den letzten 25 Jahren entwickelt. Wir haben ein komplett neues Krankheitsverständnis entwickelt. Wir haben schon lange Durchbrüche in der Diagnostik, haben jetzt die Durchbrüche in der Therapie. Und das sozusagen mitzuerleben, mitzugestalten, das ist für mich eine tolle Motivation, die mich bis zum heutigen Tag fasziniert und wo ich auch immer allen, auch jungen Kolleginnen und Kollegen sage, auch gerade aus dem Blick der Psychiatrie ist das wirklich ein Krankheitsbereich, wo im Moment am allermeisten passiert.
Sie hatten ja ganz früh schon das Interesse für das Gehirn. Sind Sie einfach jemand, der unglaublich gerne denkt?
Also ich bemühe mich zu denken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich so gereizt hat an dem Gehirn. Ich denke, es ist zum einen das Interesse daran zu verstehen, weshalb wir so sind, weshalb wir uns als Menschen verhalten, wie wir uns verhalten und letztendlich auch, wie das Gehirn als das komplexeste System, was es auf der Welt wahrscheinlich gibt, das menschliche Gehirn, wie das funktioniert, was ja auch bis heute nicht vollständig verstanden ist. Diese Kombination, also die Biologie des Gehirns und was dann rauskommt an Denken, an Verhalten, an Psychologie, das sind die Dinge, die mich schon immer fasziniert haben.
Faszination auf der einen Seite, vielleicht auch mal Verwunderung, dass Sie gedacht haben, ach Mensch, jetzt glaubten wir alle so individuell zu sein und sind es womöglich doch nicht? Oder was erleben Sie da?
Also wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, wird man irgendwann sehr gottesfürchtig, weil die Komplexität ist immens. Wie das Gehirn funktioniert, ist unfassbar komplex. Da wissen wir immer noch vieles nicht. Und was die Psychologie angeht, ja, es ist diese hochinteressante Kombination aus der individuellen Lebensgeschichte, aber auch, ich sag mal, determinierten Veranlagungen aus der Familie heraus, aber auch in der Region, wo wir aufwachsen, unserem Sozialisationsraum, der so große Effekte auch darauf hat, wie wir uns als Person letztendlich entwickeln.
Ist es dann interessant, dass es da auch Räume gibt für die Alzheimer- und Demenzerkrankungen, wenn es jetzt Beispiele gibt, wo Menschen besonders alt werden und vielleicht Menschen, die besonders selten an der Erkrankung erkranken? Gibt es da Fälle, Regionen?
Es gibt auf jeden Fall Regionen, wo die Demenz, etwas weniger oder später auftritt, möchte ich mal sagen. Das sind insbesondere Regionen, wo vielleicht besonders bewusste Ernährung, gute Ernährungsstile sind. Aber es hat auch viel mit Genetik zu tun. Es gibt manche isolierte Regionen teilweise in der Welt, wo Menschen sehr alt werden. Es gibt in Mittelasien-Regionen, es gibt auch auf Sardinien-Regionen. In Ostasien, Japan, China gibt es einzelne Inseln, wo Menschen sehr, sehr alt werden und wo tatsächlich auch die Demenz seltener auftritt oder zumindest später auftritt. Und das sind natürlich auch sehr, sehr spannende, Gruppen von Menschen, um Mechanismen von Demenz und Altern zu verstehen.
Es kommen so viele Fragen rein an unseren Gast, an Professor Frank Jessen in Sachen Demenzprävention. Timo schreibt zum Beispiel, welche Auswirkungen hat griechischer Bergtee auf das Demenzrisiko? Es gibt Studien an weißen Mäusen, die sehr positiv sind. Was können Sie sagen?
Ja, es gibt eine Vielzahl von Studien, muss man sagen, von verschiedenen Nahrungsmitteln, Umweltelementen, Umweltgiften teilweise auch, vielfach an Tiermodellen. Es wird ja sehr viel an Alzheimer-Tiermodellen geforscht. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Befunden, die eventuell zeigen, dass es beim Tier irgendwelche Effekte hat. Und vieles wird dann an die Medien weitergegeben und groß und breitflächig publiziert. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das oft einfach Befunde an Tieren sind, wo es um gewisse Mechanismen möglicherweise geht. Man kann daraus aber jetzt keine direkte Ableitung für Menschen treffen. Sicherlich ist griechischer Bergtee nicht schlecht und kann man sicherlich auch gut trinken. Dann ist noch die Frage, welchen, in welcher Dosis und so weiter. Das ist ja alles auch nicht so ganz klar. Aber man sollte sicherlich nicht denken, dass das jetzt einen substanziellen Präventionseffekt auf Alzheimer hat, zumindest ist das Wissen bei Menschen im Moment dafür nicht da.
Höre ich daraus, das sind eher gute Marketing-Effekte?
Ja, vielleicht auch in Teilen Marketing. Es hängt ein bisschen davon ab, wer denn konkret dahinter steht oder dass eben manche Universitäten, wo sowas geforscht wird, sehr starke Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen haben, die das gut platzieren können. Das ist ja auch wichtig, dass man über solche Sachen schreibt. Nur dann werden oft Erwartungen daran geknüpft, die sich dann natürlich nicht direkt erfüllen. Wenn man jetzt griechischen Bergtee trinkt, dass man dadurch sich vor Demenz schützt, so einfach ist es leider nicht.
Wie ist es mit Stevia als Zuckerzusatz? Das fragt Brigitte aus Stuttgart.
Ja, ich glaube ähnlich. Natürlich muss man bei diesen ganzen, sag ich mal, synthetischen Stoffen auch wissen oder, glaube ich, davon ausgehen, dass viele biologische Effekte hier noch völlig unklar sind. Ne? Das ist halt ein gewisses Risiko mit mehr oder weniger synthetischen Stoffen. Was die im Körper machen, das weiß man nicht, aber das ist jetzt noch nicht ein validierter, harter Risikofaktor oder Schutzfaktor für Alzheimer.
Jetzt nehmen wir uns noch Aluminium vor, schreibt nämlich Gabriela aus Wörth am Rhein und sagt, steht im Verdacht, Demenzen zu begünstigen. Da gab es mehrere Studien dazu. Magengelee wie zum Beispiel Riopan oder auch Deos mit Alu über Jahre, wenn die genutzt werden, können Demenzen wie auch Krebserkrankungen auslösen. Können Sie mehr dazu sagen, fragt sie.
Ja, das ist nochmal eine ganz interessante Sache. Der erste Befund kam, glaube ich, aus Schweden, wo man im Gehirn von Alzheimer-Patienten vermehrt Aluminium gefunden hat, hat dann hinterher festgestellt, die kam aus einer bestimmten Region, wo das Trinkwasser besonders viel Aluminium hatte. Also es ist schon so, dass sich das Aluminium im Alzheimer-Gehirn auch anlagern kann und dass, wenn man vermehrt Aluminium aufnimmt, dass man das auch vermehrt dort findet. Was noch nicht gelungen ist, ist wirklich einen kausalen Zusammenhang herzustellen, dass man sagt, ich nehme Aluminium und deshalb bekomme ich das und das. Also es kann auch sein, dass es eher ein Begleitphänomen ist, dass man es gehäuft findet, weil es vermehrt angereichert wird im Gehirn. Aber es ist zumindest klassische Lehrmeinung, ist noch nicht, dass Aluminium direkt kausal Alzheimer auslöst. Und man kennt auch keinen Mechanismus, wie das funktionieren sollte.
Verstehe. Aus Marbach schreibt uns Randolph und sagt, seit ich im Ruhestand bin, habe ich schon 2 Fernstudienfächer abgeschlossen, befinde mich schon in den nächsten beiden Fächern, Philosophie und Soziologie. Inwiefern beuge ich denn da einer Demenzerkrankung vor?
Ich würde sagen, perfekt. Ja, das ist natürlich ein Niveau, was vielleicht nicht jeder unbedingt erreichen kann. Aber das ist natürlich ganz toll. Also wenn man sich so geistig aktiv hält, tut man das Beste, was man tun kann. Man trainiert sein Gehirn. Das Gehirn muss trainiert werden. Große Gefahr ist, wenn man aus dem Beruf aussteigt, dass das Gehirn auf einmal viel weniger trainiert wird. Da sehen wir oft dann, dass 5-6 Jahre nach Berentung dann tatsächlich die Demenz kommt. Also dagegen zu halten und nach dem Berufsausstieg sich kognitiv, geistig aktiv zu halten, ist absolut zentral und sowas ist natürlich herausragend.
Haben Sie noch einen persönlichen Tipp? Muss ja nicht gleich das nächste Studienfach sein.
Ja, es ist ja immer das Tanzen. Also das Tanzen wird ganz stark empfohlen aus wegen drei Elementen. Zum einen ist es ein Gedächtnistraining. Man muss sich neue Bewegungen merken. Dann ist es eine körperliche Aktivität und es ist eine soziale Interaktion. Das ist sozusagen ein gutes Dreierpaket. Jetzt weiß ich natürlich, dass gerade viele, insbesondere Männer, jetzt nicht so zum Tanzen zu motivieren sind. Dann kann man aber auch zum Beispiel sich mit Musik beschäftigen. Viele haben früher mal ein Instrument gespielt. Wenn man das wieder aufnimmt, ist toll, sich auch nochmal mit Sprachen zu beschäftigen oder überhaupt alles, was man gerne tut, was das Gehirn anregt.
Tanzend in die Mittagspause. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wie lässt sich Demenz vorbeugen? Wir haben gesprochen mit Professor Frank Jessen. Herzlichen Dank.
Danke sehr.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.